Der Versprecher von dir, von Herr Priscilla, der ist, glaube ich, prophetisch gewesen, der ist nötig gewesen, weil genau das ist nämlich die Versuchung, dass bei dieser Serie die Leute das Gefühl haben, Kirche geht anders. Und wenn Kirche anders geht, dann würde es ja voraussetzen, dass es bei uns falsch ist und es eben anders geht. Und es würde auch voraussetzen, dass es wie der Ort gibt, wo es richtig ist. Aber Kirche, wenn jemand draussen macht, Kirche geht auch anders, dann kannst du eigentlich sorglos das bestätigen und sagen, ja, die Aussage sehe ich auch so. Oder wenn es eine Frage ist, kannst du sagen, ja, Kirche geht auch anders. Wir werden, wir verstehen Kirche, wie ihr es schon schön zusammengetragen habt, als einen Ort, wo Menschen zusammenkommen, um Gott zu begegnen. Miteinander. Das macht die Kirche aus. Und in der Kirche gibt es dann eine bestimmte Form, wie die Menschen das machen. Und die war schon immer sehr unterschiedlich gewesen. Je nach auch äußeren Situation und Begebenheit. Wir werden das heute auch beim Synagogengottesdienst sehen. Den hat es nicht immer gegeben. Die Art von Gemeinschaft. Und die hat sich auch verändert. Wir werden bei dieser Serie nicht gross in die Kirchengeschichte schauen, was alles schon für Formen von Kirche gegeben hat. Das wäre sehr interessant und aufschlussreich. Wir schauen auch nicht in unsere heutige Zeit, was gibt es alles für Arten von Kirche und verschiedene Formen. Auch das wäre ganz sicher sehr bereichernd und interessant. Wir werden es so machen, wir schauen heute und nächstes Mal zwei Arten von Kirche zur Zeit von Jesus. Heute schauen wir zusammen ebenso den Synagogengottesdienst ein bisschen an. Wie war diese Art von Kirche? Wie hat die funktioniert? Und im zweiten Teil, nachdem wir dann auch noch ein bisschen Synagogengottesdienst erlebt haben, werden die Köber so uns heute erzählen, wie die Kirche, wo sie vorher waren, bevor sie zu uns gekommen sind, wie sie die erlebt haben. Weil ich einfach so beim Synagogengottesdienst das Gefühl hatte, ja, bis Köbers hat gewisse Sachen ähnlich funktioniert und habe sie dann angefragt, ob sie uns da teilen würden. Und am nächsten Sonntag geht es dann um die Kirche in den Häusern. Der Paul schreibt im Brief, ah, Gaius, und ich grüße auch die Gemeinde, die sich in deinem Haus trifft. Also, dort ist auch Kirche in den Häusern passiert. Und dann schauen wir diesen Aspekt ein bisschen an. Und dort werden uns dann von Walters, entweder beide, der Dave und Christine, oder nur jemand von ihnen, Anteil geben von Gemeinden, wie sie es erlebt haben, Kirche, weil sie kommen aus einer Hauskirchenbewegung sind sie gewesen, bevor sie da auf Freienstein gezügelt sind in St. Gallen. Und werden uns da auch ein bisschen Anteil geben. So haben wir dann doch so ein bisschen einen Einblick in verschiedene Arten von Kirche. Und das soll uns einfach die Möglichkeit geben, um unsere Kirche und die Art und Weise, wie wir sie gestalten, vor allem an den Sonntagmorgen oder auch unter der Woche, einfach können zu reflektieren und uns freuen an dem, was wir haben. Aber vielleicht gibt es das ein oder andere, wo man findet, oh, das ist eigentlich schon noch cool, da könnten wir etwas anpassen, verändern. Also Kirche ist auch immer etwas, das in Bewegung ist und ich habe darum auch ganz bewusst das Bild gewählt. Da treffen sich Menschen und das Bild ist in Bewegung. Die Kirche kann auch schnell ein bisschen anders aussehen und gleich ist sie an einem Ort, wo man Gott zusammen begegnet. So viel zur Einführung. Wie gesagt, heute starten wir mit dem Synagogengottesdienst und Jesus, der ist eigentlich wirklich am Sonntag, beziehungsweise eher am Samstag, in die Synagoge. Das steht x-mal, egal in welchem Evangelium das er lesen. Ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht. Aus dem Markus-Evangelium. Markus 1, dort steht, und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Also sobald er nach Kapernaum kam, ist Sabbat gleich Synagoge. Und wir haben auch schon herausgehört, okay, in dieser Synagoge hat man können lehren. Also auch Jesus hat können in eine Synagoge und hat dort dürfen lehren. Irgendwo muss der Raum da gewesen sein. Markus 3,1. Und er ging wiederum in die Synagoge. Und es war dort ein Mann, der hatte eine verdorrte Hand. Ihr könnt euch vorstellen, wie es war, als Jesus in der Synagoge war und dort ein Mann war, der in seinem Leben und in dem, was Gott für ihn vorgesehen eingeschränkt war, dann hat er geholfen. Das ist nicht sehr gut angekommen am Sabbat. Aber auch so Sachen haben für Jesus zum Synagogen-Gottesdienst dazugehört. Markus 6,2. Am Sabbat lehrte er dort in der Synagoge. Viele Leute hörten ihm zu und waren tief beeindruckt von ihm. Sie fragten, wie ist so etwas nur möglich? Woher hat er diese Weisheit? Wie können solche Wunder durch ihn geschehen? Also wir merken da, Jesus hat sich scheinbar nicht immer nur genau an das gehalten, was damals üblich war in der Synagoge und in der Kirche. Weil wenn man nur das macht, was sich die Leute gewöhnt sind, dann sind sie meistens auch nicht so verwundert. Also Jesus hat Kirche auch geprägt und verändert. Dann lesen wir noch später auch von den Nachfolgern von Jesus, vom Barnabas und dem Paulus, die haben es gleich gemacht wie Jesus. Wir lesen die Apostelgeschichte 13, Verse 14 bis 15. Barnabas und Paulus zogen allein weiter nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie dort in die Synagoge und nahmen unter den Gottesdienstbesuchern Platz. Nach der üblichen Lesung aus den Büchern von Mose und den Propheten ließen ihnen die Vorsteher der jüdischen Gemeinde ausrichten. Also die sind dort gesessen und dann stelle ich mir vor, ist irgendjemand zu denen hergelaufen und hat Folgendes ausgerichtet. Liebe Brüder, wenn ihr ein ermutigendes Wort weitergeben wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Spannend, hä? Da würdet ihr euch auch noch bedanken, wenn ich da einfach die Gottesdienstleitung noch beauftrage, so pro Gottesdienst, ja, der Gottesdienst gehst du auf die Person zu und lädst sie ein. Genau. Ja, Jesus und auch später seine Nachfolger, für die hat der Synagogen-Gottesdienst einfach fest dazugehört. Solange man sie dort willkommen geheissen hat, das hat sich dann irgendwann verändert. Dann sind sie dort nicht mehr willkommen gewesen. Und wir werden jetzt uns heute zusammen ein bisschen den Synagogen-Gottesdienst anschauen. Ganz kurz einfach ein paar Worte zur Entstehung. Ich kann nicht mega tief, aber so ein Überblick. Wieso hat es alle Synagogen gegeben? Weil das Zentrum des sich treffen und Gott begegnen ist nur einmal möglich gewesen. Nämlich in der Stiftshütte und später im Tempel in Jerusalem. Wo ja die Leute dreimal im Jahr mindestens müssen auf Jerusalem um die Opfer darbringen. Die Synagogen, die sind entstanden, wo sich die Situation von Israel drastisch verändert hat, nämlich im babylonischen Exil, wo das Volk weggeführt worden ist, also schon das Nordreich, ins Asyl auf Babylonien und dann später das Südreich, da haben sich genau noch die Leute können, im Tempel treffen, die in der Nähe gewohnt haben. Und nach der babylonischen Eroberung war ja kaputt, da hat man gar nichts mehr machen dort. Und dann sind die Synagogen entstanden. An diesen Orten, wo die Juden verstreut waren, haben sie dann Häuser gebaut, um sich zu versammeln. Und haben miteinander wieder eine neue Möglichkeit gesucht. Wie können wir Gott begegnen? Wie können wir ihn anbeten? Was machen wir jetzt, weil wir nicht mehr opfern können? Das waren so Fragen, die sie bewegt hat. Darum hat es schon zur Zeit von Jesus an sehr vielen Orten Synagogen gegeben. Eben in Kapernaum. Das ist jetzt nicht wahnsinnig weit weg von Jerusalem. Also für uns wäre es wahnsinnig weit, ohne Auto wenigstens. Aber so sind Synagogen entstanden. Und so richtig der Synagoge, auch Liturgie und alles, hat sich dann weiterentwickelt nach der Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus, wo der Opfer wirklich nicht mehr möglich war, weil einfach alles zerstört war, auch mit nicht guter Aussicht auf Wiederaufbau. Dann haben sich die Rabbis müssen fragen, ja, wie treffen wir uns jetzt? Wie geht unsere Begegnung mit Gott, unsere Anbetung, wie passiert das in Zukunft? Und so hat sich der Synagogen-Gottesdienst verändert und entwickelt. Genau. ja, ich sage es vielleicht auch noch da genau. Am Anfang war der Synagogen-Gottesdienst vor allem am Sabbat gewesen, aber der hat sich dann gerade eben auch bei der Tempelzerstörung hat sich dann immer mehr entwickelt, dass auch unter der Woche eigentlich täglich Gebetszeiten sind. Und zwar zu den Zeiten, wo man im Tempel das Opfer dargebracht hat. Weil die Juden haben dann wie gesagt, hey, wenn wir Gott nicht mehr Opfer darbieten können, für einfach auch für Vergebung von der Schuld, dann müssen jetzt wie unsere Gebete unser Opfer werden. Und bitten Gott dann auch, das Opfer von ihrem Gebet anzunehmen. Und darum hat es dann auch die täglichen Gebetszeiten gegeben, zu den Zeiten, wo im Tempel geopfert worden wäre. Und ein Rabbi, kommt das da, da habe ich das später. Genau. Ich muss gerade schön suchen. Ah, genau. Das kommt jetzt in den Punkt. Synagoge, so das Element und der Ablauf. Beim Synagogen-Gottesdienst, wo dann der angefangen hat, so täglich sein, hat man dann, sind auch einfach Gebetszeiten gewesen. Nur am Sonntag, also am Sabbat, am Samstag, war auch eine Textlesung aus dem Mose und aus den Propheten. Und nachher hat ein Rabbi wie gesagt, das ist ein spannender Satz, der Mensch, also die Regel hat geheißen, dass der Mensch nicht 3 Tage vergehen lassen soll, ohne die Weisung Gottes zu hören. Genau. Also es sollen nicht 3 Tage vergehen, ohne dass ein Mensch unter das Wort Gottes kommt. Haben die Rabbis dann miteinander besprochen und so hat sich der Gottesdienst weiter verändert. Und seitdem gibt es immer am, jetzt habe ich die Wochentage, glaube ich, nicht aufgeschrieben, einmal da, am Samstag, am Sabbat, dann am Montag und am Donnerstag, immer schön 3 Tage, gibt es im Gottesdienst in der Synagoge auch eine Lesung, dann einfach nur aus dem Mose und am Sabbat dann aus den Propheten. Und so hat sich das entwickelt. Zu den Elementen, also eins der Elemente, das in keinem Gottesdienst fehlt in einer Synagoge, das ist Schma Israel. Das ist das Glaubensbekenntnis auf Gott, wo ihr einzig Gott ist. Wir werden das nachher auch miteinander in unserem Einblick in den Synagogen-Gottesdienst hören. Dann haben wir schon gehört, eben auch eine Lesung aus dem Mose, Gottes Weisungen und etwas aus den Propheten, ist am Sabbat und 3-mal in der Woche Teil des Gottesdienst. Aber was uns vielleicht überrascht, ist das Entscheidende im Synagogen-Gottesdienst und das Zentrum, das sind Gebet. Vielleicht eben auch, weil Gebet so die Stellung vom Ersatz für die Opfer eingenommen haben. Das Gebet, das wir nachher beten, das ist auch bekannt als Opferersatzgebet. Also das ist im Denken der Juden ist das Gebet, das Gemeinsame, der wichtigste Stellenwert im Gottesdienst. Ich habe da, oh nein, die Grafik habe ich jetzt, das habe ich nicht in Ablauf da. Ich habe noch eine Grafik, wo man einfach das, was ich euch jetzt gesagt habe, noch sieht. Aber es ist eh kompliziert und alles hat gräische Begriff. Er hätte einfach darauf gesehen, dass die Gebetszeit unter der Woche, die gehen von einer Viertelstunde bis eine halbe Stunde, weil die Leute ja auch noch arbeiten. Und der Gottesdienst am Sabbat, der geht bis zu 2 Stunden mit dann den Lesungen, den gemeinsamen Gebeten, die dann auch ausführlicher sind. Und wenn es ein höherer Sabbat ist, wie ein Yom Kippur, so ein Viertig, dann ist eigentlich Gottesdienst den ganzen Tag. Und spannend ist auch noch, zur Zeit des Tempels war ja klar, dort haben die Leviten dem Volk gedient. Also das waren so wie Vollzeiter von der damaligen Zeit. Und in der Synagoge Gottesdienst hat sich das dann recht schnell verändert, weil die ja auch nicht mehr da waren, je nachdem, die Leviten überall oder verteilt. Und so ist die Rolle des Gottesdienstbesuchers viel aktiver geworden in der Zeit. Es hat eben zum Teil gibt's angestellte Vorbeter in der Synagoge, aber zum Teil werden, wie wir es gelesen haben im Text, einfach auch Leute aufgefordert, wie Jesus. Komm bitte führen und liest den Text aus dem Jesaja 61. Das hat sich dort sehr gut geübt. Oder es ist jemand gefragt worden, würdest du heute vorbeten, ein Teil des Gebets? Und da will ich jetzt kein bisschen mehr darüber erzählen, sondern das will ich mit euch erleben. Weil ich glaube, wenn wir jetzt einen so ein bisschen Synagogen-Gottesdienst miteinander erlebt, dann sagt das viel mehr, als wenn ich noch lange darüber rede. Ich habe ein Gebet mitgebracht, also zuerst Schma Israel, wo jemand uns liest, und nachher Shome Esre. Das ist das zentrale Gebet im Synagogen-Gottesdienst. Das geht, glaube ich, von 18 oder 19 Gebetsteile und Bitten. Das wäre dann eben am Sabbat, wo es 2 Stunden geht. Und in den anderen Gebetszeiten tut man einfach ein paar von denen. Und das werden wir heute miteinander erleben. Sabbat-Gottesdienst praktisch. Und wir haben es so gemacht, Priscilla und ich haben ganz viele Zettel verteilt. Die Leute, die jetzt aktiv uns unterstützen, wissen das schon. Ich würde einmal kurz sagen, Schma Israel, und nachher kann die Person auf dem Zettel schauen, ah ja, Schma Israel bin ich. Dann darf sie gemütlich dafür, darf das Mikrofon ausrichten, Masken abziehen und dann einfach ihren Teil lesen und wieder am Platz. Dann würde ich Schma Israel ist mehrseitig. Dann haben wir da eine Eröffnung vom Gebet gemeinsam. Und nachher kommt Stammväter Lobpreis. Dann sage ich das, dann kann die Person aufstehen, dafür kann das Gebet beten. Und das Kursive, das betet immer der Vorbeter. Und nachher, wenn das Fettdruckte kommt, da gepriesen bist du Herr, Schutz Abrahams, da würden wir das gemeinsam laut beten. Und nachher kommt dann das Nächste. Da ist auch wieder zweiseitig, Vorbeter, wir alle zusammen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es abläuft? Super. Und dann die, die mögen, es sind jetzt aber ein paar Minuten, die mögen, stehen doch bitte auf. Im Synagogengottesdienst ist das keine Frage, das steht man. Und zu dem Gebet haben die Juden im Synagogengottesdienst oft auch die rechte Hand auf dem Herz und das Haupt eigentlich gesenkt. Ist jetzt für uns ein bisschen schwierig mit dem gesenkten Haupt, weil dann sehen wir schlecht auf die Leinwand. Aber einfach, ich wollte mitgeben. Und die, die wetten, dürfen sehr gerne einfach auch die Hand aufs Herz legen. Wenn sie einen Teil auswendig können, dann dürfen sie gerne mal das Haupt senken. Und einfach die ehrfürchtige Haltung gehört auch dazu. Ja, dann glaube ich, habe ich genug gesagt. Und wir steigen ein in das gemeinsame Erlebnis vom Synagogengottesdienst. Und ich bitte die Person mit dem Schma Israel, führen zu kommen. Ja, stehen wir doch auf, die mögen.
Hört, ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein, sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore.
Mein Herr, meine Lippen öffne und mein Mund wird dein Lob erzählen. Stammväterlobpreis. Nummer 2. Super, danke.
Auf eins Wort. Gut. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, und Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, der große, der mächtige und der erhabene Gott, Gott über alles. Er erweist gute Liebestaten und ihm gehört alles. Er gedenkt den Liebestaten der Stammväter und er bringt einen Erlöser ihren Kindeskindern, um seines Namens willen in Liebe. Herrscher, Helfer, Retter und Beschützer.
Gepriesen bist du, Herr, Schutz Abrahams. Auferstehungslobpreis.
Du bist mächtig in Ewigkeit, o Herr, lässt Tote aufleben. Stark bist du, Helfer und Ernähren allen Lebens mit Liebe, Wiederbeleber aller Toten mit viel Erbarmen. Stütze der Fallenden, Heiler der Kranken und Befreier der Gefangenen. Du hältst deine Treue denen, die im Staube schlafen. Wer ist so wie du, Herrscher der Allmacht? Und wer gleicht dir, du Herrscher, der sterben und wieder aufleben lässt und Rettung schenkt? Du lässt Tote wieder neu aufleben, nur du, Herr.
Gepriesen bist du, Herr, der Tote aufleben lässt. Heiligkeitslobpreis.
Du bist heilig und dein Name ist heilig und Heilige preisen dich an jedem Tag.
Gepriesen bist du, Herr, der heilige Gott. Bitte um Erkenntnis und Lobpreis.
Du begnadest den Menschen und schenkst Erkenntnis. Du lehrst das Menschenkind Vernunft. Begnade uns vor dir und schenke Erkenntnis, Vernunft und Verstand.
Gepriesen bist du, Herr, Herr der Erkenntnis und begnadet. Bitte um Umkehr und Lobpreis.
Veranlasse uns zur Rückkehr zu deinen Weisungen, unser Vater, und nähere uns, unser Herrscher, zu deinem Dienste und bringe uns zurück in vollkommener Umkehr von dir.
Gepriesen bist du, Herr, der gefallen hat an der Umkehr. Bitte um Vergebung und Lobpreis.
Verzeihe uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt. Vergib uns, unser Herrscher, denn wir haben Böses getan. Denn ein Vergebender und Verzeihender bist du.
Gepriesen bist du, Gnädiger, der vieles verzeiht. Bitte um Erlösung und Lobpreis.
Siehe in unserer Not, streite in unseren Kampf und erlöse uns schnell um deinen Namens willen, denn ein mächtiger Erlöser bist du.
Gepriesen bist du, Herr, Erlöser Israels und Erlöser der Welt. Bitte um Heilung und Lobpreis.
Heile uns, Herr, dann werden wir geheilt werden. Rette uns und wir werden gerettet werden. Denn unser Ruhm bist du. Bringe vollkommene Heilung über all unsere Krankheiten, denn ein treuer und barmherziger Gott, Herrscher und Heiler bist du.
Gepriesen bist du, Herr, der die Kranken heilt. Bitte um Ertrag und Lobpreis.
sei uns gesegnet, Herr, unser Gott, dieses Jahr und alle Arten seines Ertrages zum Guten, und gib Segen auf die Oberfläche der Erde. Sättige uns von deinem Guten und segne unser Jahr so wie die guten Jahre.
Gepriesen bist du, Herr, der die Jahre segnet.
Bitte um das Kommen des Messias und Lobpreis.
Den Spross deines Knechtes David lasse schnell aufsprießen und seinen Ruhm richte auf mit deiner Hilfe, denn auf deine Hilfe hoffen wir den ganzen Tag.
Gepriesen bist du, Herr, der aufsprießen lässt den Ruhm der Hilfe.
Bitte um Erhöhung der Gebete, Erhörung der Gebete und Lobpreis.
Höre unsere Stimme, Herr, unser Gott. Habe Mitleid und erbarme dich unser. Nimm mit Erbarmen und Wohlwollen unsere Gebete auf. Denn ein Gott, der Gebete und Flehen erhört, bist du. Weise uns nicht leer von dir zurück. Unser Herrscher, denn du erhörst das Gebet deines Volkes Israel und deiner Menschenkinder mit Erbarmen.
Gepriesen bist du, Herr, der das Gebet erhört.
Dank und Lobpreis.
Wir danken dir, dass du bist, der du bist, Herr, unser Gott, der Gott unserer Väter ewig. Schutz unseres Lebens, Schild unseres Heils bist du in jeder Generation. Wir werden dir danken und deinen Ruhm erzählen über unser Leben, das in deine Hände gegeben, über unsere Seelen, die dir anvertraut, über deine Wunder, die jeden Tag mit uns sind, und über deine Wundertaten und Wohltaten zu jeder Zeit, abends, morgens und mittags. Du bist der Gute, dessen Erbarmen niemals enttäuscht, und der Barmherzige, denn endlos sind deine Liebestaten. Von Ewigkeit her hoffen wir auf dich. Für dies alles sei gepriesen und erhöht dein Name, unser Herrscher, immer in Ewigkeit. Alle Lebenden werden dir danken und deinen Namen in Wahrheit preisen, der Gott unserer Rettung und Hilfe.
Gepriesen bist du, Herr, der Gute ist dein Name. Und es ist schön, dir zu danken.
Bitte um Frieden und Lobpreis. Lege Frieden, Gutes, Segen, Gnade, Liebe und Erbarmen über uns und über ganz Israel, dein Volk und deine Kinder auf der ganzen Welt. Segne uns, unser Vater, und mach uns eins in dir. Denn im Lichte deines Angesichts gabst du uns, Herr, unser Gott, die Weisung des Lebens, die Liebe zur Liebe, Gerechtigkeit, Segen, Erbarmen, Leben und Frieden. Und gut ist es in deinen Augen zu segnen dein Volk Israel in jeder Zeit und in jeder Stunde mit deinem Frieden. Gepriesen bist du, Herr, der sein Volk Israel und seine Kinder mit Frieden segnet. Amen. Das wäre es für den Moment. Ich danke allen fürs spontane sich an dem Synagogengottesdienst beteiligen und als Vorbeter uns zu dienen. Und wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo das Köbers uns ein bisschen Einblick gibt, wie sie Kirche erlebt haben.
Ja, wie der Dani schon erwähnt hat, ist unser Gottesdienst ein bisschen anders gewesen. Und ich würde sagen, so von der Beteiligung eher so wie heute Morgen. Auch wenn es trotzdem ein bisschen noch eine andere Form hatte. Und es geht da jetzt nicht darum, irgendwas Bewertendes zu sagen. Wir versuchen einfach, euch das ein bisschen darzustellen, dass man das mal gesehen kann. Also der Gottesdienst ging auch circa 2 Stunden oder sogar 2,5 und bestand aus 2 Teilen. Der erste Teil war immer das Abendmahl, jede Woche. Und man hat eigentlich begonnen, wenn man reinkommen ist, mit Lieder auszusuchen. Also wenn ein Liederbuch gehabt mit circa 450 Lieder, aus denen durfte man frei auswählen. Und der Musikdienst, wie wir das genannt haben, musste dann das Lied spielen. Das war also auch schon recht herausfordernd. Und dann hat man einfach auch bettet, frei, so hat es einfach angefangen. Oder mal im Bibelvers gelesen, laut. Und das Abendmahl war für uns einfach eine wöchentliche Erinnerung für das, was Jesus für uns getan hat. Aber auch ein wichtiger Gemeinschaftsaspekt, dass man sich daran erinnert hat, dass er ja auch den Leib Christi hervorgebracht hat, also die Gemeinde. Dass man dessen sich einfach immer wieder erinnert hat. Und das Ganze ging circa 1 Stunde und man hat eben auch von Zeugnis von der Woche erzählt. Wenn man zum Beispiel irgendwas erlebt hat mit Gott, hat man das dann erzählt. Oder man hat einen Bibelvers vorgelesen, den man in der Woche irgendwie berührt hat und hat den dann laut vorgelesen oder hat sogar alle aufgefordert mitzulesen. Das heißt, jeder hat eine Bibel dabei gehabt und hat auch gelernt, in der viel zu blättern. Und der zweite Teil war dann eigentlich so eine Art Lehrgottesdienst, da wurde dann auch nochmal Verse am Anfang, über die sich manche abgesprochen haben, also verschiedene Brüder zusammen abgesprochen haben, erstmal laut gelesen. Und zwar haben wir halt nur eine Bibelübersetzung benutzt, alle miteinander, damit man das auch zusammen laut lesen konnte. Aber das hat auch wieder darum dazu geführt, dass man halt gelernt hat, in der Bibel sich auch zurechtzufinden. Und nach der Lesung hat dann ein Bruder, wie wir das genannt haben, aber ein Laienprediger, angefangen, über die Bibelverse etwas auszulegen oder zu sagen. Und je nachdem ging das ein bisschen länger oder kürzer. Und danach war dann Raum für andere Brüder, das noch zu ergänzen, also diesen Lehrteil. Und zwar war das dann recht spontan. Also entweder haben sie sich vorher Gedanken gemacht oder haben einfach, also man hat immer gesagt, hör auf den Geist, was der Geist ihr seid, und dann gibt es weiter. Es hat dann mal korrigierend gewirkt oder ergänzend oder unterstützend, je nachdem. Und dann, wenn der Lehrteil fertig war, haben dann alle nochmal, also Frauen und Männer, Zeit gehabt, von ihren Erlebnissen von der Woche zu erzählen oder Bibelverse noch zu ergänzen von dem Predigttext und haben das auch laut gesagt. Man hat das Mikrofon in die Hand gekriegt, so wie wir das jetzt beim offenen Mikrofon auch haben. Eigentlich, da könnt ihr euch das so ähnlich vorstellen. Und bei den Liedern, was auch noch da wichtig war, also wenn man ein Lied gesungen hat, hat man oft dann noch irgendeinen Vers repetiert von dem Liedtext laut und die anderen dann auch laut Amen dazu gesagt. Also in dem Sinn war es eben mehr interaktiv. Genau.
Vielleicht noch zu dem, was Dani gesagt hat, zum Gebet als solches, das ist auch ein großer Teil gewesen. Man hat viel gebetet, also auch am Anfang, bevor dieser Abendmahlteil war, hat man anfangs gebetet, man hat da dazwischen gebetet und am Schluss auch gebetet. Also man hat viel, viel gebetet eigentlich. Das ist auch wirklich ein Teil gewesen, wo sehr zentral war. Es wird auch zu dem Synagogenteil so passen. Und es gab nicht nur die Versammlung, es gab auch noch eine andere, wo eigentlich wöchentlich war oder öfter mit Gebet, wo nur gebetet worden ist. Das ist wirklich auch ein zentraler Teil gewesen, das Thema Gebet. Wir haben uns dann noch Gedanken gemacht, um euch mal auch unsere Erfahrung damit teilen, wie wir das erlebt haben. Einerseits die Vorteile. Vorteile waren interaktive Beteiligung von jedem. Also es gab nicht nur der Dani sozusagen, sondern uns alle Brüder mehr oder minder sollten und konnten eigentlich dann mitteilen. Das ist interaktiv gewesen von dem. Und jeder Einzelne konnte natürlich auch ein Lied vorschlagen, ein Liedvers lesen und sich beteiligen auch mit Gebet. Also es war sehr interaktiv und man ist da auch als Jugendlicher, als Kind reingewachsen. Also du hast es von klein auf wie gelernt, das hast du nicht erst gemacht, wenn du dann eigentlich erwachsen warst, sondern du hast es wie geübt. Also dass du dich interaktiv beteiligst, auch Jugendliche wurden aufgefordert in dem Sinn. So wie du es auch gesagt hast, jetzt darfst du auch mal Mati auch aktiv aufgefordert zum Teilhaben. Man konnte auch Einblick geben in sein Leben darin, die persönlichen Zeugnisse konnte man teilen und so entstanden auch wieder Gebetsanliegen, wo man dann miteinander Austausch hatte, also sehr, sehr persönlich. Das gab es, die Möglichkeit. Das Abendmahl als solches, da hat man sich auch die Gemeinschaftssinn, dass man das jede Woche hatte, das war eine schöne Atmosphäre und man hat sich darin auch ein bisschen so in der Gemeinschaft als Leib Christi regelmäßig so das Gefühl auch haben können. Nicht nur einmal im Monat oder so, sondern man hat wirklich jede Woche sich auf das auch wie gefreut. Das war so ein zentrales Zusammensein als Gemeinde in dem Abendmahl. Das war eigentlich auch eine schöne Atmosphäre, wo vielen eigentlich wichtiger war, sogar wie der Lehrteil. Also für viele war das das Schönste, weil man so Jesus berührt hat und gespürt hat. Und das war einfach eine schöne Atmosphäre. Und das haben manche, ist das sehr wichtig gewesen. Die fanden es dann auch nicht schön, wenn man das Abendmahl teil kurz gemacht hat und mehr erklärt hat. Das ist so auch ein Spannungsfeld da drin gewesen. Dieses aktive Einfordern, wie du gesagt hast, so das bist du mal dran, das hat auch manchen geholfen, um die Schüchternheit überwinden und im Gottesdienst zu üben, aktiv teilzuhaben. Also auch was zu sagen, wenn jemand dich auffordert, Rechenschaft zu geben. Manchen hat das geholfen, die Passivität oder Schüchternheit zu überwinden. Manche haben das dann auch zu zweit und zu dritt sich vorbereitet, weil sie alleine nicht wollten, gesagt, komm, machst du noch mit, machen wir zu zweit. Und dann hat man so ein bisschen einen Weg gefunden, aktiv zu sein, sage ich mal. Der Tisch bewegt sich. Nachteile, das Spontane war auch ein Spannungsfeld, weil teilweise war das spontan dann auch konträr, also der eine hat spontan in die Richtung geredet und der andere hat spontan in die andere, weil er einfach in Tagesform war, zum negativ ein bisschen sein oder anders sein. Und dann gab es natürlich auch ein riesen Spannungsfeld, was man ins Vergleich jetzt mit dem Dani oder mit dem Prediger hier natürlich nicht so stark hat, dass jetzt unterschiedliche Aussagen getroffen werden in kurzer Zeit. Dann manchmal war das Gesagte nicht immer passend, zu lang, oder hat zu viel Raum eingenommen. Also es war eigentlich schwierig, das auch zu kontrollieren, weil es sehr dynamisch und spontan war. Aber es hat auch manchmal funktioniert, manchmal nicht. Also es ist wie es ist. Gell? Also es war definitiv ein Nachteil, wo wir auch so erlebt haben, zum Teil. Dann von der Leitung her, wie das geleitet worden ist, es gab keine in dem Sinn klare Leitung. Eigentlich waren alle Geschwister quasi Teilhaber in der Demokratie, also die Schwestern auch, aber auch die Brüder. Dann gab es aber natürlich Einzelne, wo sich mehr in Leitungsfunktionen einfacher getan haben. Die waren aber nicht speziell geschult oder so, theologisch ausgebildet oder sonst. Es ist einfach schwierig gewesen, sage ich mal, der Teilleitung. Hat auch manchmal zu Problemen geführt, weil man hat nicht einzelnen klar Leitungsmandate vergeben, sondern die sind dann organisch entstanden sozusagen. Und das hat sich auch manchmal gewandelt. Also der eine, der hat da mal eine Zeit geleitet und dann plötzlich der andere, weil er hat dann weniger Zeit gehabt, weil er mehr geschafft hat oder irgendwas. Es gab ständig ein bisschen Leitungsbewegung sozusagen. Was manchmal auch nicht schlecht war, aber manchmal auch schlechter. Die Beteiligung ja, am Gottesdienst war dann doch am Ende nicht so, dass alle das aktiv auch wahrgenommen haben. Das hätte man gerne gehabt, aber meistens war es ungefähr ein Drittel von der ganzen Gemeinde, wo mehr aktiv war und die anderen doch weniger aktiv. Und in dem gab es aber einen gewissen Druck, weil es eigentlich wie der Wunsch war auch, dass alle aktiv sind, hat man auf Einzelne manchmal ein bisschen Druck ausgeübt, dass sie auch aktiv sind. Das war eigentlich so wichtig, dass man aktiv ist. Das Kennzeichen von christlichem Wachstum, geistlichem Wachstum, dass man auch irgendwie aktiv ist. Was ja auch stimmt, bis zum gewissen Grad, gell, müssen wir alle auch sagen, aber auf eine Art war es manchmal zu viel. Und durch das Leitungsthema gab es einfach dann in Kombination manchmal ein bisschen komische Geschichten, wo entstanden sind. Ja, da habt ihr jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen über unsere Erfahrung. Es war schon ein bisschen anders, wie wir es jetzt hier erleben. Und wir schätzen, sage ich mal, auch, wie wir es jetzt hier erleben. Aber manches ist schon so, müssen wir sagen, du hast es auch schon manchmal erwähnt, hat man sich natürlich gewöhnt und fand man auch schön. Und ja, ich denke, jetzt habt ihr mal gesehen, wie wir das noch erlebt haben.
Also dürft ihr gern noch weitere Fragen nachher stellen.
Oder willst du noch was fragen? Oder nachher persönlich?
Die hatten auch wie jetzt Kindergottesdienst.
Kindergottesdienst gab es auch. Und da waren sie ins
Jugendliche? Also 12, 13.
12, 13, ja. Ja, genau.
Für euch teilen. Vielleicht hat jetzt die eine oder andere Person gerade gedacht, darum reagiert vielleicht ein Esther oder ein Hesekiel so, oder beteiligen Sie sich auch sehr gerne auf einem Mikrofon, das ist schön. Genau. Ja, danke euch vielmals für den Einblick, spannend. Jetzt weiss ich auch, wieso ich beim Synagogen-Gottesdienst euch gedacht habe, das ist doch nicht so verkehrt gewesen. Ja, ich werde am Schluss jetzt einfach noch ein kurzes Fazit ziehen, so vom Synagogen-Gottesdienst, vom Gehörten. Chile ist in erster Linie einfach mal da, wo Menschen sind. Wo Menschen sich begegnen, wo Menschen zusammen Gott wollen begegnen. Wo Menschen zusammen wollen beten, zusammen lehren von Gott, seine Weisungen hören und ihn einfach auch anbeten. Das ist eigentlich Chile und das ist mir entgegengekommen in den Synagogen. Das ist mir entgegengekommen bei euch. Und das kommt mir auch entgegen, wenn wir uns da zum Gottesdienst treffen. Die Elemente, die im Gottesdienst teil sind, ich weiß nicht, wieso es geht, aber die sind, glaube ich, überall ein bisschen die gleichen. Da ist Anbetung, da ist Gebet, da ist Lobpreis, da ist Bibellesen, da ist Lehre. Unterschiedlich ausgelebt, in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Dosierungen, unterschiedlich lang. Aber es geht um Gott, Gott im Zentrum. Ja, und eben auch das Abendmahl. Dort nehme ich mit, so vom Synagogen-Gottesdienst, auch ein bisschen von euch, den Stellenwert von so einem Gebet, wie wir es jetzt miteinander erlebt haben. Und mich hat das auch sehr berührt, mit euch allen so ein liturgisches Gebet zu beten. Das habe ich sehr geschätzt, das nehme ich sicher heute so ein bisschen als Zentrales mit, dass das Gebet kann im Zentrum stehen von so einer Begegnung und nicht die Lehre oder auch der Lobpreis. Was ich auch noch sehr spannend gefunden habe und sicher für mich so mitnehme, sind die unterschiedlichen Rollen. Ebenso von der Rolle vom Vorbeter, wo ja jetzt nicht gefährlich ist, wenn das Gebet ja so liturgisch ist, wo man Leute wirklich zu Beteiligten macht, was im Synagogen-Gottesdienst so gewachsen ist, eigentlich aus einer Not, aber scheinbar dann auch zu einer Tugend geworden. Und auch eben bei den Worten, Auslegung, dass auch da der Raum von der Offenheit bestand ist, dass andere auch dürfen lehren und etwas sagen, aber auch nicht mühen. Also das war im Synagogen-Gottesdienst gewesen. Da hat auch jemand einfach führen können, den Textabschnitt lesen, wo er dazu aufgefordert worden ist und dann hat er einfach wieder am Platz dürfen. Also es war dann auch nicht die Erwartung gewesen, dass jeder lehrt und auslegt, wie Jesus das tat. Und was mich auch noch spannend gedacht hat, ist so die höhere Regelmäßigkeit. Ich habe den Satz von dem Rabbi, der ist mir nachgegangen. Es tut dem Menschen nicht gut, wenn er mehr als 3 Tage nicht unter Gottes Wort ist. Und unter Gottes Wort sein, das ist einfach ab und zu einfacher, wenn man es miteinander macht, als allein. Das ist so mein persönliches Fazit aus dem Synagogengottesdienst, wo ich so mitnehme. Und ich freue mich darauf, dass wir am Donnerstag, 3. Februar, ich hoffe, möglichst viele von euch können sich einrichten, dabei sein, miteinander so ins Gespräch kommen über den Sonntag und den nächsten, wo wir einfach austauschen. Was hat dich angesprochen? Was geniesst du bei uns? Und was muss ich sagen, oh, von dem hätte ich irgendwie gern mehr? Oder das würde ich total begrüßen, wenn wir mal schauen können. Einfach miteinander reflektieren. Unser Zusammensein, unser Gemeinde und Kirche sein, ohne irgendwo zu werten. Da freue ich mich auf den Abend miteinander und werde auch leiten und uns da drin führen. Ja, dann haben wir jetzt noch eine gemeinsame Zeit, wo wir Gott auf unsere gewohnte Art anbeten, loben in der Anbetungs- und Begegnungszeit.